Herzlich willkommen zu Law Podcasting, dem ersten deutschen Anwalts-Audioblog. Heute hören Sie
Recht für PR- und Marketingagenturen. Heute rechtliche Besonderheiten beim Social Media Marketing, Teil 2. Ein weiterer Podcast aus unserer neuen Reihe Recht für PR- und Marketingagenturen. Heute beschäftigen wir uns mit den rechtlichen Besonderheiten beim Social Media Marketing aus Sicht der PR- und Marketingagenturen. Der heutige Podcast ist in zwei Teile geteilt. Heute hören Sie den zweiten Teil. Den ersten gab es bereits letzte Woche. Viertens. Unterscheidung zwischen Meinungsäußerungen und Tatsachenbehauptungen. Häufig geht es hoch her auf Social-Media-Plattformen. Da wird über Mitbewerber, den Nachbarn, den Chef oder Arbeitskollegen gelästert und die Meinung kundgetan. Um beurteilen zu können, ob eine Aussage rechtswidrig ist oder nicht, differenziert der Jurist zwischen Meinungsäußerungen auf der einen und Tatsachenbehauptungen auf der anderen Seite. Eine Tatsache liegt immer dann vor, wenn man sie mit Hilfe von Beweisen, zumindest theoretisch, überprüfen und nachweisen kann. Sie kann wahr oder falsch sein. Beispielsweise die Aussage, Helmut Kohl hat 2009 die Wahl zum Bundeskanzler gewonnen, kann leicht nachgeprüft werden, sodass es sich um eine falsche Tatsachenbehauptung handelt. Die Fälle der Meinungsäußerung hingegen sind naturgemäß vom Element des Meinens geprägt und Ausdruck einer subjektiven Ansicht. Charakteristisch bei Wertungen ist, dass sie nie wahr oder falsch sind. Sollte man sich über die Richtigkeit einer solchen Aussage streiten, hat nur derjenige die besseren Karten, der die größere Überzeugungsarbeit leistet. So sind Aussagen wie zum Beispiel »Der HSV hat gegen FC Bayern überragend gespielt« eindeutig als Meinung zu qualifizieren. Wofür ist diese Unterscheidung nun wichtig? Ganz einfach. Wahre Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen sind grundsätzlich zulässig. Wenn möglich, verkleiden Sie als Agentur also Tatsachen stets als Meinungsäußerungen. Falsch und verboten ist zum Beispiel, der Burger der Firma XY wird mit billigem, schlechtem Fleisch produziert. Richtig hingegen und rechtlich zulässig ist, ich finde, dass der Burger nicht gut ist, das Fleisch schmeckt mir nicht. Die erste Aussage ist eine Tatsachenbehauptung. Derjenige, der eine solche Ansicht äußert, muss im Zweifel vor Gericht nachweisen, dass das Fleisch tatsächlich billig und schlecht ist. Anders bei der zweiten Aussage. Hier handelt es sich um eine Meinungsäußerung, die rechtlich nicht angreifbar ist. Natürlich haben auch Meinungsäußerungen ihre Grenzen, diese sind aber rechtlich sehr weit gesteckt. Nur dort, wo die Grenze zur Schmähkritik überschritten wird, ist die Meinungskundgebung nicht mehr erlaubt. Schmähkritik liegt immer dann vor, wenn nicht die Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Thema im Vordergrund steht, sondern die Bloßstellung und Beleidigung einer Person oder eines Unternehmens. Insgesamt liegt die Messlatte zur Schmähkritik jedoch sehr hoch, da für die Meinungsbildung gerade auch kritische Töne notwendig sind. Kritisierte Personen oder Unternehmen müssen daher auch mal in den sauren Apfel beißen und scharfe oder übersteigerte Formulierungen hinnehmen. Fünftens. Haftung für fremde Inhalte. Ein lange Zeit ungelöstes Problem war die Frage, inwieweit eine Agentur für fremde Inhalte haftet. Ist der Betreiber verantwortlich, wenn er zum Beispiel urheberrechtswidrige YouTube-Videos in die eigene Webseite einbindet? Ist er haftbar, wenn seine User fremde Texte und Bilder auf seiner Plattform hochladen? Diese Frage hat nach vielen Jahren der Ungewissheit der Bundesgerichtshof Ende 2009 in der Chefkoch.de-Entscheidung beantwortet. Bei dem Beklagten handelte es sich um den Betreiber des Online-Portals Chefkoch.de. Auf der Webseite stellten User Bilder und Rezepte ein, welche die Besucher des Portals kostenlos abrufen konnten. Der Kläger, welcher die Fotos für das Portal marionskochbuch.de anfertigte, stellte fest, dass mehrere seiner Bilder auf der Internetseite des Beklagten verwendet wurden. Der BGH ließ chefkoch.de für die Urheberrechtsverletzungen seiner User haften. Er trete durch eine Vielzahl von Umständen so auf, als ob er für den Inhalt der Webseite verantwortlich sei. Unter anderem Einräumung umfangreicher Nutzungsrechte, Platzierung von chefkoch.de-Logos. Das gesamte Verhalten lasse, so die Richter, daher darauf schließen, dass der Beklagte nicht als Unbeteiligter anzusehen sei, der lediglich die Plattform zur Verfügung stelle, sondern sich die gesamten Inhalte zu eigen mache. Die aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs enthält im Zeitalter des User-Generated Content wichtige Vorgaben, wie eine Ausgestaltung des Internetportals auszusehen hat, damit keine Haftung eintritt. Sie hörten soeben den Law-Podcast der Kanzlei Dr. Barr. Heute mit der Folge Recht für PR- und Marketingagenturen. Heute rechtliche Besonderheiten beim Social-Media-Marketing. Teil 2.